Herzlich willkommen zum Podcast Becoming Excellent, deinem Begleiter für smartes Selbstmanagement und exzellente Business Performance. Du willst als Unternehmerin, Unternehmer oder Führungskraft wertvolle Tipps und Strategien erhalten, wie du Stress reduzieren, Zeit, Körper und Geist effektiv managen kannst, damit du weniger hart arbeiten musst und dennoch mehr Umsatz machst? Dann erkunde mit der bekannten Business-Performance-Trainerin Petra Binder gemeinsam Wege, wie du mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse erzielen und so ein qualitativ hochwertiges Leben führen kannst. Und wie das geht, erfährst du hier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Becoming Excellent. Ich bin dein Host Petra und in der heutigen Folge begrüße ich Astrid Janowski, eine leidenschaftliche Pharmazeutin und Kommunikationsexpertin. Und sie hat über einem Jahrzehnt in Österreich den mutigen Neustart in Deutschland gewagt. Und heute sprechen wir über ihren Weg und wie sie innerhalb von 3 Jahren zu einer der bekanntesten Apothekerinnen Deutschlands geworden ist. Und eben über ihre Strategien für Stressbewältigung, Fokus und ihre Tipps, wie man immer wieder neu durchstartet. Und ich kann dir heute schon sagen, Astrid wird dich richtig inspirieren. Und schön, dass du heute bei uns da bist und mein Podcast-Gast bist. Schön.
Ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung und danke für die nette Anfrage.
Ich habe jetzt einen ganz kleinen Überblick gegeben, aber stell dich einmal wirklich bitte ganz kurz vor und erzähl uns ein bisschen so wirklich jetzt ein paar Details über deinen Werdegang und wie du überhaupt nach Deutschland gekommen bist.
Naja, eigentlich war das eh schon so im Großen. Ich bin Apothekerin. Mittlerweile steht auf meiner Visitenkarte Multimedia-Redakteurin, aber das hat sich erst so im letzten Jahr ergeben. Hat aber damit zu tun, was du vorhin schon gesagt hast, mit der Bekanntheit in Deutschland. Also ich war bis Ende 2015 Apothekerin in Deutschland, in Österreich und habe da auch schon relativ lang eine Apotheke geleitet, was in Österreich so halboffiziell geht, weil eigentlich muss man die Apotheke besitzen, die man leitet. Und ja, dann kam so die Zäsur. Aus Gründen. Und dann bin ich nach Deutschland marschiert und war dann in Deutschland auch Apothekerin, habe dann auch sehr schnell eine Apotheke geleitet. Was auch so ein bisschen den Exodus nach Deutschland bedingt hat, war, dass ich in Österreich auch sehr viele Schulungen gegeben habe. Ich bin da irgendwie so reingerutscht in das Ganze und irgendwann wurde es mehr und mehr und mehr. Und dann war ich auch Radioapothekerin auf Radio Niederösterreich und dann gab es zu den Abendterminen auch noch Wochenendtermine und irgendwann dachte ich so, oh ja, jetzt reicht's, gehen wir nach Deutschland, machen wir weniger. Ich habe dann auch 40 Stunden gearbeitet, habe dann auch sehr schnell wieder als Schulungsreferentin begonnen, weil ich gefragt wurde von der Firma, war dann nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und der Schweiz als Schulungsreferentin unterwegs. Bis 2022, dann war so eine relativ große Zäsur wieder, bin dann aus der Apothekenleitung, in Deutschland geht das ja ganz offiziell, raus in die 20-Stunden-Teilzeitstelle und war dann 20 Stunden fix beschäftigt bei einer Pharmafirma in Österreich, die aber auch in Deutschland ihre Produkte vertreibt und war dort die Schulungsreferentin für Österreich und für Deutschland. Die haben mich quasi vom Markt gekauft, dass ich nur mehr exklusiv für sie unterwegs bin. Jetzt seit Februar diesen Jahres habe ich nochmal einen relativ großen beruflichen Wechsel vorgenommen. Bin nämlich jetzt bei einer Medienagentur, die vorrangig für Apotheken Medien produziert, vor allem Nachrichten, aber auch große Messeveranstaltungen. Die ist jetzt vorrangig in Deutschland aktiv, aber auch in Österreich. Und ich bin gerade so mit dabei, mit einer Kollegin in Österreich jetzt so die Apotheken-Nachrichtensparte aufzubauen. Hab da jetzt einen Podcast, Frau Kollegin.
Mach relativ viel Social. Erwähn gleich mal den Podcast. Wo kann man dich hören?
Der Podcast heißt Tara at Talk, richtet sich vor allem an Apotheken, ist aber natürlich für jeden offen und es gibt uns überall, wo es Podcasts gibt.
Ich habe auch reingehört und es sind sehr spannende Themen. Du hast immer sehr interessante auch Talk-Gäste und da kann man auch genauso gut vieles mitnehmen.
Ja, aber auch, es ist sehr allgemein. Also wir hatten jetzt zum Beispiel eine Folge über Biohacking, da bist du ja auch gut unterwegs. Wir hatten eine über New Work. Das bei mir auch ein großes Thema ist, denn, das habe ich jetzt irgendwie kurz unterschlagen, ich habe auch studiert die letzten anderthalb Jahre, als nämlich dieser berufliche Schnitt war mit dem raus aus der Apothekenleitung, also raus aus dem 55 Stunden die Woche Job, offiziell 40 Stunden, dachte ich mir, jetzt habe ich ja noch so ein bisschen Puffer, ich arbeite ja jetzt nur 40 Stunden, da kann ich doch auch noch jetzt irgendeine Ausbildung machen, für die früher keine Zeit war. Und das kam relativ zufällig über meinen Weg, über die Freundin einer guten Bekannten, die da gerade ein Studium absolviert hatte und die ähnlich unterwegs ist wie ich und auch viele Vorträge und Schulungen macht neben ihrer Apothekentätigkeit. Und die hat in Regensburg Sprechwissenschaften studiert. Jetzt klingt Sprechwissenschaften relativ trocken. Das Studium ist ein Postgraduate, geht anderthalb Jahre Vorlesung, so einmal im Monat ein Wochenende mit Anwesenheit. Und da kommt alles drin vor, was mit Kommunikation zu tun. Also auf der einen Seite präsentieren, moderieren, freie Rede, aber auch ganz viel Mitarbeiterkommunikation, innerbetriebliche Kommunikation, Argumentation, Verhandlungsführung. Und das habe ich jetzt so ein bisschen für mich auch mitgenommen als einen neuen Bereich und alles, was eben auch so New Work und viel mit Kommunikation, Integration von Mitarbeitern zu tun hat, ist jetzt ein großes Thema von mir.
Wahnsinn. Extrem bemerkenswert, wenn man bedenkt, Angestelltenjob nebenbei, der ganze Seminarbereich noch abgedeckt, plus Studium. Wir kommen dann später noch ein bisschen dazu, denn ich bin natürlich neugierig, wie du das alles unter einem Hut gebracht hast.
Das ist ein
Und
großer Hut, das ist mehr so ein Sombrero.
trotzdem, ja, es muss alles drunter passen. Denn es ist ja wirklich großartig und diese unterschiedlichen Bereiche natürlich auch noch. Ne? Und man darf nicht vergessen, es gibt ja auch ein Privatleben auch noch. Also es dreht sich ja nicht nur alles um Business, sondern auch Privatleben. Und da schauen wir auch noch, wie du eben auch dieses noch unter deinen Sombrero geholt hast. Aber bevor wir da dann noch später einsteigen, wie hat sich das überhaupt so nach 14 Jahren einmal angefühlt in einem komplett fremdes Land, fremd, kann man schon sagen, Österreich, tickt ja bei manchen Sachen ja wirklich anders auch und da nochmal komplett ganz neu anzufangen. Was waren so deine größten Herausforderungen bei dieser Umstellung?
Du hast eine Erkenntnis, die ich 2015 nicht hatte, nämlich, dass Österreich anders ist als Deutschland. Ich bin da relativ blauäugig rein. Also so unter uns, zwar hört ja sonst keiner zu, es war eine private Entscheidung. Es war damals, ich war verheiratet, war jetzt irgendwie nicht mehr so ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Wir hatten keine Kinder, wir hatten keine Schulden. Insofern war das mit der Trennung, ging gut und da kam ein anderer Mann des Weges und der lebte halt in Deutschland. Und nachdem Apothekerinnen ja so gut wie überall arbeiten können, war das irgendwie für mich jetzt kein großes Thema, dass ich sage, ich ziehe nach Deutschland. Die
Das heißt, die
Entscheidung,
Entscheidung war sehr einfach, einmal der Liebe wegen nach Deutschland.
genau, es war der Liebe wegen und es war schon so ein bisschen, dass ich gesagt habe, ja, was kann mir denn groß passieren, außer dass ich vielleicht ein bisschen was von meinem Stolz einbüße, aber eigentlich habe ich nichts zu verlieren, das ist eh gerade, also privat läuft es nicht so gut mit Aussicht auf Besserung. Beruflich läuft es fast zu gut mit Aussicht auf ja, weniger, was sich herausgestellt hat, war es das nicht. Aber dann auch anders und auch irgendwie Verbesserung jetzt nachträglich. Aber die Entscheidung nach Deutschland zu gehen fiel wirklich relativ schnell und innerhalb von 3 Monaten, also 3 Monate sind vergangen zwischen ich lasse mich scheiden und bereite meine Auswanderung vor und ich wandere aus. Also das ging echt schnell. Und ich hatte auch sehr schnell in Deutschland einen Job, weil das gerade so ein Mangelberuf damals schon war und jetzt immer noch ist. Und ich bin wirklich da in der Meinung nach Deutschland gegangen. Ja, Österreich ist so der Wurmfortsatz von Deutschland. Und irgendwie ist in Deutschland eh alles gleich. Es ist halt alles nur einfach ein bisschen größer. Ich wollte mich auch darauf vorbereiten. Ich habe Kontakt aufgenommen mit der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, weil das ist das Bundesland, wo ich jetzt immer noch zu Hause bin. Da kann man mal gar nichts. Keine Unterstützung. Dann habe ich versucht, über damals war Facebook noch mein bevorzugter Social Media Kanal, mittlerweile ist es Instagram, da Kontakt aufzunehmen mit deutschen ApothekerInnen. Da gibt es ja diverse Gruppen, wo man dann relativ gut reinkommt. Und da kam so ein bisschen Unterstützung. Also im Verhältnis zur Kammer eigentlich wahnsinnig viel, aber am Ende halt doch nur ein bisschen. Und ich bin dann wirklich relativ blauäugig im Jänner, in meinem Landstrich Januar 2016, in Deutschland aufgeschlagen und habe dann das erste Monat bei meinem zukünftigen Arbeitgeber gratis gearbeitet. Da war ich noch in Österreich angestellt, weil ich so viel Resturlaub hatte und ich der Meinung war, und das vertrete ich auch immer noch. Wenn ich dann gleich wo als Leitung reingehe, dann muss ich vorher eine Ahnung davon haben und dann finde ich das auch okay, wenn man dafür mal kein Geld bekommt. Ich finde, man darf auch mal arbeiten, unbezahlt machen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
Ja.
bitte.
Also
Ganz ein wichtiger.
ich habe da einen Monat quasi unbezahlt gearbeitet. Okay, es war jetzt nur so vielleicht 20 Stunden in der Woche.
Du hast dir schon
Ja,
vorab einfach die Informationen besorgt.
genau. Also ich bin schon der Meinung, wenn man einen neuen Job anfängt und noch dazu in einer leitenden Funktion, dann sollte man auch so ein bisschen wissen, was man tut. Auch das war ein Irrglaube, dass das innerhalb eines Monats geht. Es war tatsächlich so, dass ich so nach einem Jahr zum ersten Mal das Gefühl hatte, jetzt weiß ich wirklich, was ich tue. Und vor allem, jetzt weiß ich wirklich, welche Entscheidung ich treffe. Also es war das erste Jahr so, dass mir ganz oft wirklich so die Wasserkante unter der Nase gestanden ist. Und das war schon eines von vielen Learnings, die ich gerade im ersten Jahr in Deutschland hatte, weil ich bin da, wie du es erwähnt hast, aus 14 Jahren immer gleich im Biotop geschwommen. Und man merkt es gar nicht, wie da so ein leichter Aufstieg ist, wenn du da einfach in dem Immergleichen drinnen bist. Und wen du allen kennst und wo du überall vernetzt bist, weil sich das einfach so langsam entwickelt. Und wenn du jetzt aber von diesem Level runter auf null kommst, dann
Ja,
ist die
null.
Fallhöhe echt hoch.
Wie geht's dort dem Ego?
Ja, also zuerst war es mal so das Berufliche, dass ich mir dachte, ouch, also ich kenne halt jetzt echt niemanden und wen frage ich denn da jetzt und wo muss ich da hin? Und dann war es wirklich auch ein Ego-Thema, weil ich komme jetzt aus einer mittelgroßen Kleinstadt, also aus keiner allzu Stadt, man hatte so 9000 Einwohner und kannte dort echt jeden. Und dort war ich Apothekerin und da war ich früher schon Jazz-Tanzlehrerin bei uns im Ort. Burschen gehen Fußball spielen, die Mädels gehen Jazz tanzen. Also da kennt man schon echt vom Bürgermeister bis zum Randstein irgendwie jeden mit dem Vornamen. Und dann kam ich halt nach Deutschland und ich kannte da niemanden und auch meine Kunden kannten mich nicht. Und früher war auch in der Apotheke so, also wenn dann ein halbwegs Problem daherkommt, dann fragen wir bitte die Frau Janowski. Ja, und da wollte halt niemand die Frau Janowski fragen, weder die Kunden noch die Kolleginnen. Und das war echt tatsächlich für mein Ego schon, ja. Also sagen wir mal, es war schon ein charakterliches Learning für mich selbst,
Herausfordernd.
mit der Situation umzugehen und festzustellen, du bist doch nicht so toll. Du warst nur in diesem kleinen Biotop irgendwie vermeintlich super. Da warst, bist du ersetzbar, natürlich nicht total ersetzbar, die trauern mir immer noch nach, nein, Witz, aber jetzt im Neuen war es halt tatsächlich so, da musst du dich wieder komplett beweisen. Nach 14 Jahren Arbeit und doch schon einigem geleistet, musst du wieder mit Null anfangen. Und das war am Anfang wirklich, wirklich hart. Und ich gestehe auch, weil ich bin eben zu meinem jetzt immer noch Partner nach Deutschland gezogen, ohne dass wir es so richtig, richtig gut kannten. Ich habe damals auch gesagt, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und im ersten Jahr waren schon, also gerade in der Anfangszeit, sowohl privat als auch beruflich, wirklich viele Hürden und viele Stolpersteine und viele Wände, die ich raufklettern musste. Und wäre da die gute Fee gekommen, hätte gesagt, liebe Astrid, da ist der Zauberstab. Wenn du möchtest, können wir alles rückgängig
Deine
machen.
drei Wünsche.
Ja, du hast einen, aber du könntest alles rückgängig machen. Möchtest du, hätte ich gesagt, ja, bitte, liebe Fee, lass. Heute, fast was, 10 Jahre später, 9 Jahre später, muss ich sagen,
Also danke.
Gott sei Dank kam keine gute Fee, weil zum einen hat es mich charakterlich sehr gestärkt, was auch dazu kam, und das ist vielleicht echt überraschend. Ich habe erlebt, wie es ist, Ausländer zu sein, und ich habe wirklich auch erlebt, wie es ist, als Ausländer diskriminiert zu werden. Zwar als Österreicherin in Deutschland, und das ist jetzt sicher Mimimi im Vergleich zu dem, was andere erleben, aber mittlerweile habe ich echt Verständnis oder zumindest ein bisschen mehr Verständnis für die, die aus dem Land kommen, wo die noch dazu eine andere Kultur haben und eine andere Sprache. Wenn du als Österreicherin dastehst und dir anhören kannst von deinen Kunden, wieso brauchen wir eine Österreicherin, die eine deutsche Apotheke leitet? Doch auch die Deutschen. Und noch dazu seid ihr Österreicher schuld am Hitler und wir Deutschen kriegen es ab und überhaupt. Also mit solchen Dingen weiter konfrontiert, das hat mich
Also
schon.
schon ziemlich hardcore.
Ja, und irgendwie dachte ich vor allem, ich bin halt im Großraum Stuttgart. Und Stuttgart ist wirklich so ein Schmelztiegel, weil wir haben da großes Mercedes-Werk, großes Bosch-Werk, großes Porsche-Werk. Wir haben sehr viel Industrie und wirklich wahnsinnig viele Personen mit Migrationshintergrund. Also, dass man da als jetzt Österreicherin, die von den allermeisten eh als eine aus Bayern wahrgenommen wird, jetzt so vom Zungenschlag, dass man da so einen Gegenwind bekommt, das hat mich echt überrascht.
Und trotzdem hast du dich dort dann doch gut eingefunden. Und wie schafft man es jetzt quasi als Österreicherin dann innerhalb von 3 Jahren zur bekanntesten Apothekerin Deutschlands zu werden? Was hast du da gemacht?
Das war eine ganz lustige Geschichte und Social Media spielt eine große Rolle, nämlich eigentlich sogar eine Doppelrolle. Ich saß dann so vor, also ich habe jetzt gerade nachgeschaut, mein erstes jetzt ernstzunehmendes Instagram-Posting, und auf das wird das Ganze jetzt hinauslaufen, war im April 2022. Und so kurz davor habe ich so ein bisschen mehr mit Social Media begonnen, weil ich dann schon irgendwann so nach Corona dieses Gefühl hatte, ich sitze da jetzt in meiner Stuttgarter Vorstadtapotheke, arbeite da meine eben 40 Stunden die Woche, in Corona-Zeiten noch mehr, aber da war es egal, weil man konnte ja nichts anderes machen. Aber ich bin jetzt also doch schon relativ lange in Deutschland und ich kenne echt kein Schwein in Deutschland. Ich kenne keine Kolleginnen und Kollegen. In Österreich kannte und kenne ich immer noch wirklich sehr viele. Und da war ich zu dem Zeitpunkt dann, was, vor 6 Jahren in Deutschland, und ich kannte halt niemanden. Dachte mir, das kann es nicht sein. Da so eine Insel sein in diesem großen Land will ich nicht. Wie lerne ich jetzt Leute kennen in meiner kleinen Stuttgarter Vorstadtapotheke, wo ich ja nie rauskomme? Und wenn ich rauskomme, fahre ich nach Österreich und mache dort Schulungen. Also hilft mir jetzt für Deutschland auch nichts. Versuchen wir es über Social Media. Und habe dann so ein bisschen mehr schlecht als recht, so ohne Sinn und Verstand und aus dem Bauch raus ein bisschen was gepostet. Und bin dann auf LinkedIn über einen Kollegen gestolpert. Und den fand ich ganz cool. Und habe dann auch den mal so angeschrieben. Übrigens, das ist ein Tipp an alle, die Social Media machen. Social Media heißt Social, weil man auch wirklich interaktiv und sozial sein kann. Also nicht nur passiv irgendwie konsumieren, sondern ruhig auch aktiv teilnehmen. Aber kommen wir wieder zurück zu meiner Geschichte. Kollege, den angeschrieben, und das war ein total lustiges Erlebnis. Ich war damals im Nachtdienst und habe den angeschrieben über LinkedIn und dass ich das so cool finde, was er macht. Und er macht auch einen Podcast und wie toll und blups und blups. Und plötzlich läutet mein Telefon in der Apotheke, was jetzt im Nachtdienst per se nichts Besonderes ist. Da war dann dieser Kollege aus der anderen Apotheke dran, der auch gerade im Nachtdienst war, und hat sich bei mir gemeldet und gesagt, er fand das so nett und er hat es ein bisschen bei mir geschaut und ich mache dort irgendwie ganz interessante Sachen. Und wir haben uns unterhalten und dann fiel der Satz, und ich weiß es noch und ich glaube, ich kann ihn ziemlich wörtlich zitieren. Das kann es doch nicht sein, dass Deutschland nicht weiß, dass es die Astrid Janowski gibt.
Genial.
Ja, und ich fand, ich dachte mir, ja. Und dann dachte ich mir, ja, da müssen wir was dagegen tun. In aller Bescheidenheit. Und das war die Initialzündung. Und dann habe ich wirklich begonnen, mit ein bisschen mehr Sinn, nicht viel mehr, ein bisschen Verstand, und doch wirklich einen Fokus, nämlich wirklich einen Zielgruppenfokus, Social Media zu machen. Jetzt ohne da irgendeinen Kurs oder sowas zu belegen, aber schon mit viel Einsatz, mit viel Herzblut, mit schon so einem Arbeitsaufwand von, ich würde mal sagen, im ersten Jahr 10 Stunden die Woche.
Also ich kann jedem empfehlen, ich habe dich ja damals schon sehr bewundert, wo du mit den Videos und Reels, wo noch keiner so wirklich auf die Reel-Schiene aufgesprungen ist, hast du ja dann dich wirklich auf die Reel spezialisiert und du hast ja Drehbücher da quasi gemacht,
Ja.
die wirklich mit Verkleidungen, mit auch wirklich guten Content, also nicht nur, wie man kennt, TikTok und man tanzt ein bisschen, sondern wirklich mit toller Information. Also wer gern mag, schaut euch ihre Instagram-Reels von 2022 an.
Die Empfehlung, man findet mich auch unter meinem Namen. Also ich bin nicht irgendwie Apo Schlumpfi 27 oder so, sondern Astrid Janowski aus Gründen, weil ich ja bekannt werden
Ja.
wollte. Was bringt es, wenn ich unter Apo Schlumpfi 27 bekannt bin, wenn ich doch als Astrid Janowski bekannt werden möchte?
Genau. Und
Ja, aber du
du
sagst schon,
hast wirklich
ja.
fast jeden Tag bis jeden zweiten Tag hast du da wirklich Videos geliefert.
Ja, also Videos so ein, zweimal in der Woche,
Ja.
aber dann auch noch so Schlaumis habe ich es damals genannt,
Genau.
mittlerweile. Mehr. Mir war das aber auch echt wichtig, auf was du jetzt gerade auch ansprichst, dass da wirklich Inhalt dabei ist. Also ich war sehr zielgruppenfokussiert. Ich wollte wirklich Apotheken erreichen. Also jetzt nicht den Endkunden, sondern das soll Information sein, die vielleicht noch nicht wissen. Und da habe ich natürlich sehr viel aus meiner Schulungstätigkeit mitnehmen können. Und da war es mir auch immer ein Anliegen. Also ich verfolge so das Infotainment, dass es also lustig ist und unterhaltsam, dass man am Ende schon rausgeht und sagt, ich habe auch einen Mehrwert davon. Also da kann ich auch was mitnehmen Und das ist auch immer noch der Anspruch. Ich mache ganz selten, na gut, wir lassen mich hinreißen zu einem Tanzvideo. aber ich versuche schon, dass der Inhalt dabei ist und mich nicht einfach in irgendwelche Trends reinstrudeln zu lassen. Aber da war eben, wie gesagt, das erste Jahr war das wirklich viel Arbeit. Und das hat aber erstaunlich gut funktioniert. Das hätte ich nicht.
Ja, du warst einer doch der Ersten, die halt wirklich da auch den Mut bewiesen haben und gesagt haben, ich gehe vor die Kamera, ich mache das, ich zeige mich und kreiere da etwas wirklich Wertvolles, um da das auch anderen zu präsentieren. Jetzt hast du gesagt, 10 Stunden die Woche hast du auch noch Social Media betrieben. Das muss ja doch irrsinnig viel Stress und Zeit und wo man sagt, dass du dann wirklich alles unter einem Hut bringst. Jetzt kommen wir mal dazu. Was hast du jetzt so für als Apothekerin für Geheimmittelchen, dass du da wirklich diese intensive Zeit einfach bewältigen kannst?
Also mein Geheimmittel heißt nicht Koffein und schon gar nicht irgendwie Amphetamin oder sowas.
Mein und auch nicht den versperrbaren Schrank aufmachen.
Ich glaube, das würde eher Energie rauben als Energie. Mein Geheimmittelchen heißt keine Kinder. Ich glaube tatsächlich, dass da einfach viele Freiheiten da sind. Also mein ganzes Leben, wie ich es lebe, hätte so nicht stattfinden können mit Kindern. Und das ist, glaube ich, da geht eigentlich fast eins ins andere über, weil grundsätzlich wollte ich eigentlich Kinder. Hat irgendwie nicht funktioniert mit meinem Ex-Mann und dann mein Lebensgefährte, jetzt ist ein paar mehr Jahren älter als ich, da war das dann auch kein Thema mehr. Mittlerweile ist es auch bei mir kein Thema mehr, sagt die Biologie. Aber das gab mir halt dafür auf der anderen Seite wieder Freiheiten, die man mit Kindern nicht hat. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Du musst das, was dir das Leben gibt, positiv einsetzen und nicht im Negativen irgendwie hinterher trauern. Also das, glaube ich, ist ein wesentliches Erfolgsgeheimnis, falls es denn ein Geheimnis ist. Ansonsten ist es die Einstellung, dass man Dinge macht. Und das Zeitmanagement, das geht eigentlich, weil ich tatsächlich in 7 Tage die Woche Arbeiter bin. Und ich mache die Dinge, die ich mache, sehr gerne. Ich hatte das große Glück, dass ich jetzt nie wirklich aufs Geld angewiesen war, wobei das klingt jetzt irgendwie so salopp, weil ich komme jetzt aus Mittelklasse-Verhältnissen. Meine Eltern kommen aus bescheidenen Verhältnissen, die aber nach ihren Möglichkeiten wirklich mir sehr vieles
ermöglicht.
Erleichtert haben. Also Studium zum Beispiel ist in meiner Familie weit entfernt von selbstverständlich und meine Eltern haben mir das ermöglicht und ich musste da nebenbei auch nicht wahnsinnig viel arbeiten. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, also ich hatte immer alles, ich habe immer nebenbei gearbeitet, aber es war nie so, dass ich jetzt diesen finanziellen Druck hatte, dass ich sage, ich muss da jetzt irgendwie den Job unbedingt annehmen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch, wenn du in deiner Arbeit gut bist und wenn du Leistung bringst und wenn du Einsatz zeigst, dann kriegst du ja auch Geld dafür. Und ich hatte das Glück, dass ich immer Jobs hatte, die mir Spaß machen, dass ich Chefs hatte, die mich gut in meiner Arbeit auch frei arbeiten ließen, sowohl in Österreich als auch dann in Deutschland.
Und ist dann natürlich ein wichtiger Punkt, dass du deine Zeit auch dann gut selbst einteilen kannst und nicht, es gibt ja Chefs, die auch Mikromanagement betreiben, die dann jeden Schritt von dir.
Nein, Gott sei Dank nicht. Das war ja ich. Ich war die gemanagt. nein, also ich hatte immer Jobs, die mir Spaß machen und die 10 Stunden, das klingt ja jetzt auf einmal viel, weil es ist halt fast ein ganzer Arbeitstag, wollte ich sagen, für manche auch mehr als ein ganzer Arbeitstag. Aber wenn du es jetzt auf die ganze Woche aufteilst, dann ist es jetzt nicht so wild. Ich habe viel Samstag nach der Arbeit gemacht. Also ich arbeite fast jeden Samstag in der Apotheke. Und dann war ich halt einfach nur 2 Stunden länger und habe mal das Reel gefilmt. Die Drehbücher dazu, die schreibst du halt davor, irgendwann so nebenbei. Das sind halt mal 15 Minuten da und 15 Minuten dort und eine halbe Stunde da und so. In Summe läppert sich's. Ja. Aber jeder Schritt für sich ist jetzt nicht so aufwendig. Und wenn du halt am Abend auf der Couch sitzt und irgendwie, keine Ahnung, was schaust, weil ich halt wenig schaue, dann kannst du halt auch ein Video schneiden. Also das geht dann schon. Und also ich glaube, es ist wirklich viel Einstellungssache. Man muss Dinge machen, die einem Spaß machen, wenn man das große Glück hat, das tun zu können. Und mir ist durchaus bewusst, dass ich da schon ein bisschen in einer privilegierten Situation bin, in die, sage ich jetzt in der, nicht arrogant, aber eher mit einer gewissen Selbstbewusstheit, in die ich mich schon noch selber reinmanövriert habe. Also ich habe auch viel gearbeitet, ich habe auch
Ja.
viel früher, halt nicht nur in Deutschland, sondern auch in meiner Anfangszeit als Referent. Da war ganz viel bei Selbsthilfegruppen, wo du halt nichts dafür kriegst. Also
Es
ich habe mir in
klingt ja auch,
Positionen reingearbeitet. Ja.
dass du ja sehr viel, doch, es klingt jetzt natürlich, alles ist einfach gegangen, aber du hast ja auch sehr viel da rein investiert. So ist es ja nicht. Du hast ja viele Samen gesät über all die Jahre natürlich. Und das darf natürlich auch jetzt geerntet werden. Ne? Jetzt ist natürlich so, du hast vorher gesagt, du bist motiviert und du bleibst 10 Stunden dran und alles. Und du hast ja nicht noch dem dritten, vierten Reel aufgegeben. Und wir kennen ja das alle. Wir wissen ja an und für sich, was zu tun wäre. Nur dieses wirklich kontinuierliche Dranbleiben, dieses wirklich, ich mache es, ich setze es um, dass es auch dann eine gewisse Routine wird. Wie hast du das geschafft?
Ich habe schon gewissen Ehrgeiz. Dann war auch da wieder so ein bisschen Glück, dass am Anfang einige Reels wirklich gut liefen. Und ich muss auch sagen, diese Apothekenbubble, in der ich unterwegs bin, ist eine sehr nette. Da kommt sehr viel Unterstützung, sehr viel Support. Und ich habe mich dann so nach einem Jahr, glaube ich, war das, da ging auch in Deutschland so ein bisschen die Apothekenprotestwelle los und ich habe mich dann auch ein bisschen politisch positioniert, weil ich der Meinung bin, wenn du die Möglichkeit dafür hast und wenn du die Reichweite dafür hast, dann solltest du auch ein bisschen deine Meinung vertreten. Im Guten, wobei ja das immer Ansichtssache ist, was gut ist und was schlecht ist, aber in dem Fall war es halt für die Sache der Apotheken. Und da habe ich dann schon ein bisschen Gegenwind bekommen, weil da meine Reels dann wirklich, die hatten dann schon so sechsstellige Ansichtszahlen. Und wenn du solche Zahlen hast, dann bist du halt automatisch nicht mehr nur in deiner Gruppe unterwegs, sondern dann geht das aus deiner Bubble raus.
Dann geht's viral,
Da kommt
genau.
dann, und da kommt dann schon Gegenwind und da kommen dann teilweise auch Sachen, die nicht mehr so viel Spaß machen, aber damit muss man halt auch irgendwie leben können, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Also in so einer Social-Media-Öffentlichkeit
Ja.
ist einfach so.
Und da ist natürlich wieder wichtig, dass du eben jemanden an deiner Seite hast und sei es jetzt eben Kollegen, auch Trainerkollegen in dem Sinne, also nicht nur von der Apotheke her, sondern auch eben vom Seminar her, weil wir sind ja auch immer, sobald du Social Media online bist du immer natürlich wieder konfrontiert auch mit irgendwelchen Hatern. Und man spricht ja sogar, erst wenn du wirklich den ersten Hater hast, dann bist du bekannt und berühmt.
Na dann bin ich dabei.
Und was war dann wirklich so deine, gibt es so bestimmte Ziele, die dich wirklich antreiben, dass du eben so, wenn die Phasen doch ein bisschen herausfordernd sind, dranbleiben? Was ist so deine große Vision?
Dass man große Visionen haben sollte, ich habe die eigentlich gar nicht. Mein großes Ziel ist ein schönes Leben. Tatsächlich ist es sehr egoistisch.
Nein, ich finde es gar nicht, weil ich sage immer, meine Devise ist ja immer, ein qualitativ hochwertiges Leben zu führen, so dass du wirklich glücklich bist, dass du wie man sagt, beim letzten Atemzug sagen kannst, es war ein schönes Leben. Und ich glaube, das ist es, was es ausmacht. Und dass du wirklich sagst, ich bin sowohl beruflich engagiert, es macht mir Spaß, es kann ruhig ein bisschen herausfordernd sein, ich wachse dadurch. Aber natürlich auch im Privatbereich, ich sage, ich bringe auch meinen Privatbereich unter einem Hut. Und ich behaupte mal, wenn ein, zwei Kinder da gewesen wären, hättest du es auch halt anders gemanagt. Dann hättest du halt es so unter einen Hut gebracht und vielleicht wäre halt einiges nicht so schnell vorangegangen. Und man hätte halt einfach viel mehr Zeit gebraucht. Jetzt bist du natürlich von allen Seiten natürlich umgeben. Wie tust du dir dann mit Ablenkungen, dass du wirklich sagst, ich behalte auch meinen Fokus?
Auch gutes Thema. Also ich merke, lustigerweise, je älter ich werde, umso mehr lasse ich mich ablenken. Früher ging das echt gut. Früher, also ich habe zum Beispiel, wie ich studiert habe oder auch noch im Gymnasium, weiß ich, beim Lernen, da lief irgendwie immer ein Radio oder ein Fernseher und das war überhaupt gar kein Thema und ich konnte mich trotzdem konzentrieren. Und mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich mich immer mehr ablenken lasse. Ich merke auch, dass ich früher meine Arbeiten schneller erledigt habe. Ich bin auch in der Apotheke immer noch so, also meine Kollegen wissen das war mein Standardspruch, was erledigt ist, ist erledigt. Das heißt, was wir jetzt machen können, machen wir auch jetzt, weil wer weiß, was morgen ist und wer morgen krank ist und was dann daherkommt. Also deshalb machen wir das heute. Das gilt für mich privat jetzt nicht mehr. Ich schiebe jetzt zum Beispiel meine Steuererklärung schon seit 3 Monaten vor mir her, weil es halt einfach noch nicht so ganz dringend ist. Und ich war auch früher bei den Vorträgen so, die mussten 2 Monate vorher fertig sein, damit ich mich dann auch wirklich auf diesen Vortrag konzentrieren und vorbereiten konnte.
Wobei heute machst du das aus dem kleinen
Ja, es ist
Finger.
tatsächlich so. Also ich war jetzt in Österreich unterwegs als Keynote-Speaker. Ich bin so stolz. Bisher war ich immer Referentin oder Vortragende und jetzt kann ich auf LinkedIn schreiben, Keynote-Speaker. Und es war wirklich so, 3 Tage vor der Veranstaltung habe ich meinen Vortrag fertiggestellt, weil es einfach zeitlich anders irgendwie nicht ging. Ich glaube, das kommt aber auch einfach des Alters, dass ich jetzt auch ein bisschen entspannter bin und sage, jetzt habe ich doch schon einige Vorträge hinter mir und das war auch das Thema Kommunikation. Anderthalb Jahre viel Freizeit hinein investiert habe. Und das hängt doch gut in mir drinnen. Also Ablenkung, ja, aber auch wieder, ich glaube, ich weiß, wie weit ich mich ablenken lassen darf. Und wann es dann aber auch wirklich so ist, ich sage so, und jetzt muss ich mich auch hinsetzen. Ich bin aktuell sehr viel unterwegs. Ich habe ja erwähnt, bin jetzt beim neuen Arbeitgeber, nur mal so ein bisschen Teilzeit in der Apotheke und 40 Stunden die Woche bei El Pato heißen die. Wir sind in Deutschland unterwegs mit so einer großen Apothekenmesse in 12 Städten, Wochenende. Und es ist normalerweise üblich, dass wir Samstagabend nach der Veranstaltung immer gemeinsam als Team essen gehen. Und das war dann jetzt schon zweimal so, dass ich gesagt habe, ich kann leider nicht mit, weil ich muss halt was fertig machen. Und dann sitze ich halt am Samstagabend, wenn alle anderen nett essen und feiern gehen, in meinem meistens Motel-Wohnzimmer und arbeite halt dann noch 3 Stunden an meinem Vortrag oder was halt ansteht.
Jetzt bist du natürlich sehr viel in Aktion und Anspannung. Wie holst du dir die Entspannung?
Ich bin ein großer Freund des Sports. Früher war das ganz viel Tanzen, mittlerweile ist es immer noch Tanzen. Ich habe aber festgestellt, dass ab einem gewissen Alter Tanzen alleine nicht mehr ausreicht, damit dein Körper sagt, wir sind fit. Wer sagt das so leider auch nicht? Aber es gehört mittlerweile auch so ein bisschen Krafttraining dazu. Aber das ist aber eher für die Vernunft. Also für die Vernunft und für dann doch irgendwie, der Rücken sagt, lass uns ein bisschen Krafttraining machen. Aber für die Energie, für die Psyche, aber eben auch wirklich für meine Akkus, ist es nach wie vor das Tanzen. Ich gehe sehr gerne in Zumba. Und da kommt aber auch so ein bisschen der soziale Aspekt, glaube ich, mit dazu. Weil ich habe da eine sehr nette Gruppe. Und die war für mich auch total wichtig, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Weil ich habe ja vorhin schon erwähnt, das erste Jahr war also wirklich so, jetzt nicht ein Teil der Tränen, wobei da tatsächlich auch ein paar Tränchen sogar waren, so in stillen Momenten. Und dann lief es irgendwie beruflich besser und dann habe ich auch diese Sportgruppe, das ist ein Tanzstudio eigentlich, entdeckt. Und das ist total familiär. Und das ist wirklich so mein emotionaler Halt. Da sind sehr viele dabei, auch so ein bisschen in meinem Alter, die ich halt jetzt echt seit Jahren kenne. Und die waren aber so von Anfang weg ein bisschen meine soziale Interaktion in Deutschland. Weil wenn du halt 40 plus Stunden arbeitest und deine Urlaube dann im Auto in irgendwelchen Hotels in Österreich und am Abend mit Vorträgen verbringst, dann bleibt die soziale Interaktion einfach auf der Strecke und du lernst keine Leute kennen. Und da war für mich dieser Tanzverein und diese Zumba-Stunden total wichtig. Und ich merke aber auch, wenn ich so einen 10-Stunden-Tag in der Apotheke habe und mir denke, eigentlich will jede Zelle meines Körpers jetzt nicht mehr mit der Couch verschmelzen und ich dann irgendwo so einen Restfunken an Motivation finde, der dann sagt, nein, du setzt dich jetzt nicht hin, du ziehst jetzt deine Leggings an und schmeißt sie nochmal ins Auto und fährst jetzt in deine Zumba-Stunde. Und eine Stunde später bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt und habe dreimal so viel Energie, wie ich es vorher hatte, obwohl ich eine Stunde nur geschwitzt habe. Das ist irgendwie total paradox und ich glaube, das lässt sich auch irgendwie physikalisch nicht erklären, aber durch Energieverlust bekomme ich Energie.
Wobei du hast natürlich deine lieben Mitochondrien sehr gut genährt und sehr vermehrt, dass sie dir dann natürlich auch die Energie zurückgeben. Und im Prinzip Bewegung ist Stressabbau, ganz einfach. Dadurch wird Stress abgebaut und unterstützt dich natürlich. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, was da ist. Und wenn du jetzt so auf diese Hochschaubahnfahrt quasi wirklich zurückblickst, was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
Ja, mein größter Erfolg ist immer, dass ich durchgehalten habe, dass ich durch sehr viele Türen gegangen bin, die zwar offen waren, aber dahinter waren unbeleuchtete Räume. Also ich
Mhm.
bin ein Mensch, der auch sehr gerne Neues ausprobiert und der sich auch nicht davor scheut. Es gibt ja auch viele, die sagen, ja, also so,
Eben.
da ist Erfolg, da gehe ich hin. Und ich war schon einer dieser, da kann man was Neues machen, das könnte erfolgreich werden, da gehe ich hin. Und deshalb auch jetzt mit, du hast vorhin erwähnt, 47, diese nochmal komplette berufliche Veränderung. Also es ist ja wirklich, ich bin jetzt in einem neuen Metier unterwegs. Ich arbeite zwar für Apotheken, aber mach de facto Nachrichten. Mach Nachrichten sprechen auf Instagram, mach Moderation ganz viel bei diesen Veranstaltungen, wo wir unterwegs sind. Und das ist halt eine ganz andere Welt, als in der Apotheke stehen und über die Wechselwirkungen von Acetylsalicylsäure zu beraten. Und es schließt sich bei mir aber so ein bisschen der Kreis, denn es war nie meine Absicht, Pharmazie zu studieren. Das war die Idee meiner Eltern. Die so meinten mit 18, als ich da stand, so, was mache ich jetzt? Und ich gesagt, naja, Naturwissenschaften findest du ganz toll. Du willst keine Lehrerin werden, du willst nicht ins Labor gehen, studier Pharmazie, ist ein super Beruf für eine Frau, kann man gut Teilzeit arbeiten mit Kindern und Familie. Ja. Und ich wollte aber eigentlich entweder was Wirtschaftliches machen oder noch viel lieber Journalistin werden. Und am allerliebsten wollte ich zum Radio. Ich war nämlich so Zufall mal ganz kurz bei Ö3 und irgendwie habe ich da total Feuer gefangen dafür. Ein Ferienpraktikum hat da irgendwie dann nicht geklappt und dann war es das. Und irgendwie war ich ja dann Radioapothekerin bei Radio Niederösterreich, was ich auch wieder toll fand. Ich finde Radio viel spannender als Fernsehen. Und ja.
Und dann dennoch machen wir heute einen Videopodcast.
Ja, weil du halt Telegen bist. Ich bin mehr die Stimme. Nein, aber am Ende muss ich sagen, also jetzt so nach, was, 25 Jahren Beruf, bin ich am Ende eigentlich dort gelandet, wo ich wollte. Ich mache jetzt Nachrichten, ich mache Podcasts. Ich bin aber auch dort, wo ich gar nicht wusste, dass ich hin will, nämlich auf der Bühne. Also ich fühle mich da total wohl. Ich bin echt so, ich sage es ein Rampensaugling, böse Zirkuspferdchen ist es vielleicht eher. Ich freue mich auch total, dass mir die Chance gegeben wurde. Den Job, den ich jetzt habe, für den habe ich mich nicht beworben. Für den wurde ich angeworben und es war auch in dem Fall keine finanzielle Entscheidung. Also finanziell hätte ich es mir woanders, aber also ich kann immer noch gut leben von dem, was ich verdiene. Aber ich nenne mich auch gerne einen Arbeitshedonisten. Also ich suche mir Jobs aus, die mir Spaß machen. Ich arbeite jetzt trotzdem,
Ist das
ja.
nicht da an und für sich der Sinn der Sache, dass du eine
Ja.
Arbeit machst, weil wir ja
Ja.
doch, weil gerade wie du auch sehr,
Ja.
sehr lange in diesem, also zeitmäßig drinnen bist. Und ich glaube, gerade da muss die Arbeit größtenteils. Ich nehme da immer gern das Pareto-Prinzip her, 80-20, weil ich glaube, dir wird auch nicht zu 100% immer alles Spaß machen. Ich gestehe mir nicht. Ich nenne genauso auch die Buchhaltung, die zählt natürlich auch dazu.
Ah, natürlich. Und es ist auch nicht
Und
jede Reise lustig.
genau.
Also kann
Und
er keine
von
Geschichten
daher
erzählen.
ist es, das machen wir beim nächsten Podcast. Und von daher ist aber der Sinn der Sache, dass das Arbeit zum größten Teil wirklich Spaß machen, ich nenne es mal unter Anführungszeichen, Spaß machen muss. Weil sonst sollte man wirklich sich eine Sinnfrage stellen, was ist wirklich, was macht mir Spaß, dass auch wirklich dann es zum Erfolg wird. Weil wenn du etwas mit Freude, mit Leidenschaft machst, ist ja das auch ein riesengroßer Antreiber natürlich. Und was würdest du jetzt jemandem raten, der quasi gerade vor so einer ähnlichen großen, auch beruflichen oder auch persönlichen Veränderung steht? Weil du bist ja an und für sich aus persönlichen Gründen hast du
Ja.
dich verändert und gleichzeitig auch noch hast beruflich noch mit dazu genommen.
Also grundsätzlich empfehle ich jedem, wenn er in einer Situation unzufrieden ist, dann soll er was dagegen tun. Es wird keiner dein Problem lösen, außer dir selber. Und das war für mich auch jetzt rückblickend, dass ich sage, ich wäre ewig unglücklich gewesen in der Situation, in der ich war. Und deshalb bin ich froh und schon auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich selber diese Veränderungen gemacht habe und immer wieder diese Veränderungen gemacht habe. Natürlich schon mit einem gewissen Mut zum Risiko, aber auch mit dem Wissen, da ist ja was da bei mir. Also ich habe ja was gelernt, ich habe einen Job, in dem ich auch jetzt immer zurück kann, in dem ich auch gut bin, meine ich. Und dann finde ich, ist das Risiko schon wieder überschaubar, dass du was Neues probierst. Also ich möchte es auch nicht zu jedem sagen, Mach doch was Neues und veränder dich. Aber wenn du die Möglichkeit hast und wenn du es dir zutraust, dann kann ich aus der heutigen Sicht sagen, mein Leben wäre nicht das, das es heute ist. Ich meine, das wäre es sowieso nicht, wenn ich es nicht getan hätte. Aber ich bin nicht nur beruflich ganz woanders angekommen, wo ich jetzt sehr, sehr glücklich bin, sondern auch in meinem Verständnis für viele Dinge, in meiner Dankbarkeit für viele Dinge. Also ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich darauf besinnt, was man denn hat. Und das merkt man erst, wenn Dinge weg sind. Und deshalb war dieses erste Jahr in Deutschland für mich auch charakterlich etwas, das mich, glaube ich, schon bis zu einem gewissen Grad verändert hat und mich dankbarer gemacht hat für die Dinge, die ich habe.
Schön. Und das nehmen wir gleich als Abschlusssatz. Und somit sage ich, liebe Astrid, vielen lieben Dank für deine wirklich inspirierenden Worte und für wirklich eine Hero-Story, die du uns da geboten, schon, die du uns da geboten hast, von wirklich von, ich weiß es doch, einer kleinen Stadt in Österreich auf nach Deutschland, was ja doch ums Vielfache größer ist, nicht gleich ich sage jetzt angenommen zu werden, wo man sagt, was macht die bei uns, warum brauchen wir jemanden, wie man sagt, wirklich vom Anführungszeichen Ausland hier bei uns haben wir keinen, der was das machen kann. Nicht? Und sich dann doch so e zu etablieren und eben Apotheke, Referentenstatus und das ganze Social Media noch unter einen Hut zu bringen, kann ich nur sagen, Chapeau. Lobe dich auch selbst, immer ganz was Wichtiges für das, was wir uns, für unsere Erfolge, die wir geschaffen haben. Und somit sage ich dir einmal vielen lieben Dank und zu unseren Zuhörern, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib doch diesem Podcast 5 Sterne als Bewertung, beziehungsweise abonniere ihn, damit du dann nächste Woche keine weitere Folge verpasst. Und in diesem Sinne, Servus.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, ihn abonnierst und bewertest. Und wenn du wissen willst, ob und wie dir Petra helfen kann, dann besuche jetzt petrabinder.com/Termin und trag dich für ein kostenfreies Erstgespräch ein. In diesem 60-minütigen Call werdet ihr gemeinsam für dich eine individuelle Strategie erstellen, wo du lernst, welche Hebel für dich den größten Impact erzielen. Und denk daran, Erfolg ist kein Zufall, sondern das geplante Ergebnis von dem, was du jeden Tag tust.